Ihr Lieben, ich möchte gerne mit euch noch einen Bibelabschnitt heute Morgen lesen, noch was predigen, über was Jesus halt gesprochen hat. Und ich bete mal kurz, dass das irgendwie gut klappt und dass wir alle einen Nutzen davon haben. Jesus, bitte mach, dass wir heute deine Worte nicht verpassen und dass wir sie aufschnappen können, dass wir sie bewahren durch die Gespräche gleich direkt nach dem Gottesdienst, irgendwie an den Kaffeetassen und allen vorbei, dass wir sie irgendwie behalten, auch heute Abend, auch trotz Fußballspiele und hoffentlich einem grandiosen Sieg, dass wir sie mitnehmen in die nächste Woche und dass es irgendwie uns prägt. Amen. Ich möchte euch eine biblische Abschnitt mal vorlesen, eine relativ berühmte Gegebenheit, die uns berichtet wird in der Bibel im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, Kapitel Nummer 7 und die Verse 36 bis 15. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus ging in sein Haus und sie legten sich zu Tisch. In derselben Stadt lebte eine Frau, die für ihr ausschweifendes Leben bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl. Weinend trat sie von hinten an Jesus heran und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm mit ihren Haaren die Füße ab, küsste sie und goss das Öl über sie aus. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was das für eine ist, von der er sich anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Prostituierte ist. Da sprach Jesus ihn an, Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte, Lehrer, bitte sprich. Jesus begann, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird wohl dankbarer sein? Simon antwortete, ich nehme an, der Mann, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus. Und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mir die Füße mit kostbarem Öl übergossen. Darum versichere ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Das zeigt sich an der Liebe, die sie mir erwiesen hat. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch nur wenig. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste fragten einander, was ist das für ein Mensch, dass er sogar Sünden vergibt? Jesus aber zu der Frau, dein Vertrauen hat dich gerettet. Geh in Frieden. Wer schon ein bisschen länger dabei ist, der hat sicher schon mal diese Bibelgeschichte gehört, hat auch schon mal eine Predigt darüber gehört. Und das Erste, was ich mich so gefragt habe, das ist an sich dieses, das geht ja so ein bisschen auch um das Thema Schuld und das war irgendwie eine schuldbeladene Frau und wie maßt er sich an, irgendwie jetzt hier auszusprechen, dass irgendwelche Schuld erlassen wird oder vergeben wird, dass dieses ganze Konzept Schuld, Sünde, Gutes, Böses, ist das nicht überhaupt eigentlich total schwierig, überhaupt darüber zu reden? Ist das überhaupt noch so, passt das in unsere Zeit? Ist denn, man könnte doch irgendwie so die verfallene Moral beklagen an dieser Stelle, ja, dass so irgendwie vielen Leuten das gar nicht mehr bewusst ist, dass es Schuld gibt und kein schlechtes Gewissen mehr haben und wo ist die Welt überhaupt hingekommen und heutzutage und so weiter. Und ich glaube, dass das nicht ganz stimmt. Ich glaube, dass es auch heute noch den modernen Menschen, dass es moralische Dinge gibt, die den moralischen Nerv von Leuten, egal ob sie an das große Nichts glauben oder ob sie an den großen Gott glauben, dass der moralische Nerv von Leuten getroffen werden kann. Und dass es sehr wohl ein moralisches Denken gibt, was vielleicht immer nicht dem entspricht, wie wir uns das vorstellen, was auch nicht mehr so ein allgemeingültiges moralisches Prinzip gibt, sondern das sehr individuell ist. Aber Moral ist auch heute noch ein wichtiges Thema, was Leute total trifft. Und es ist auch gleichzeitig dieses Thema auch ein Fingerzeig zu Gott hin. Ich habe ein Gespräch gelesen von einem von Timothy Keller, das ist ein Methodistenpastor aus New York, Manhattan. Und der berichtete von einem Gespräch, was er mit so einem Ehepaar hatte. Und dieses Ehepaar kam irgendwie da zu ihm, irgendwie zu so einem Gespräch. Und die sagten erstmal am Eingang vom Gespräch, wir glauben übrigens überhaupt nicht, dass es einen Gott gibt. Und können uns das eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen. Und dann sagte er, ja, und dieses Paar sagte, woher sollten wir denn überhaupt wissen, dass es einen Gott gibt? Und dann sagte Timothy, okay, nennen Sie mir mal etwas, was Ihrer Meinung nach auf jeden Fall böse ist. Und die Frau sagte direkt wie aus der Pistole geschossen, die Diskriminierung der Frau. Und er sagte, ich stimme Ihnen absolut zu. Ich glaube auch, dass das irgendwie absolut böse ist. Aber mich würde mal interessieren, wie kommen Sie da drauf? Wie kommen Sie da drauf, dass das böse ist? Und sie sagte, ja, Frauen sind Menschen. Menschen haben Rechte und es ist falsch, die Rechte anderer Menschen mit Füßen zu treten. Aber woher wissen Sie das? Ja gut, das weiß doch jeder, sagte die Frau. Ja, das sagen Sie. Aber die meisten Menschen auf der Welt wissen das nicht. Sie haben jetzt nicht diese westlichen Werte und auch nicht so die Menschenrechte unterschrieben, sondern die würden sogar viele sagen, ja, es weiß doch jeder, dass Frauen minderwertig sind und deswegen nicht die gleiche Rechte haben wie Männer. Das weiß doch jeder. Dann sagt die Frau, ja, aber das ist doch eine Behauptung. Und sagt Timothy, ja, genau wie Ihre. Damit wären wir eigentlich wieder am Anfang. Wie kommen Sie darauf, dass das böse ist? Wenn es keinen Gott gibt und wir eigentlich letztendlich von den Tieren abstammen, warum sollte es dann falsch sein, die Rechte von anderen Menschen zu verletzen? Die Frau sagte, ja gut, aber Tiere haben ja auch Rechte und die sollte man ja auch achten. Die sollte man auch nicht verletzen. Darauf sagte Pastor Keller, meinen Sie also, dass es Unrecht ist, moralisch verwerflich ist, wenn ein starkes Tier ein schwaches Tier frisst, die Eule die Maus, der Fuchs die Gans? Nein, das würde ich nicht sagen. Halten Sie dann nur Menschen für schuldfähig, wenn sie auf Schwächeren herumtrampeln? Ja. Wenn wir doch nur Tiere sind, woher kommt dann diese Doppelmoral? Warum behaupten Sie, dass Menschen anders wären als Tiere? Warum wir uns nicht so verhalten dürfen wie Tiere? Warum sollte ausgerechnet der Mensch so eine Sonderstellung haben? Warum glauben Sie an Menschenrechte? Ja gut, die Mehrheit hat einfach mal festgelegt, dass das jetzt mal gut ist und böse. Glauben Sie also, dass die Mehrheit das Recht hat, zu entscheiden, was gut ist und böse? Also wenn eine Mehrheit sagt, es ist zum Beispiel okay, eine Minderheit auszulöschen, wäre das dann nicht böse? Nein, natürlich auch nicht. Woher kommen dann Menschenrechte? Woher kommt dann Böses und Gutes? Die Frau sagte, keine Ahnung. Eigentlich weiß ich es nicht. Vielleicht gab es sie irgendwie immer schon. Ein kleiner Einstieg in dieses Gespräch. Und was jetzt dieses Gespräch kann jetzt nicht die Existenz Gottes beweisen. Es beweist vielmehr, dass eigentlich jeder Mensch schon von der Existenz Gottes irgendwie in sich weiß, weil es ist ein riesengroßes intellektuelles Problem, ein moralisches intellektuelles Problem, ob es Gut und Böse überhaupt gibt, wenn es keinen Gott geben sollte. Und es ist halt auch weit mehr als jetzt nur ein intellektuelles Problem, sondern es ist so ein bisschen wie die Frage, wie wir sie alle erlebt haben auf dem Grundschulhof, Grundschulpausenhof, wo immer die Frage ist, wenn irgendeiner behauptet, was man nicht darf, wer sagt das? Wer sagt das? Wir dürfen nicht rutschen, wer sagt das? Und wenn jetzt der eine Vierklässler zu dem anderen Vierklässler sagt, wir dürfen nicht rutschen, wer sagt das? Ja, einer von den gerade neu Eingeschulten aus der ersten Klasse. Ja, wer sagt das? Wer sagt, was gut ist? Und wer sagt denn, was falsch ist? Die Mehrheit, das weiß unsere Geschichte, kann manchmal total daneben liegen. Wer bestimmt das denn eigentlich? Was ist gut und böse? Und doch weiß das eigentlich jeder Mensch in seinem Herzen, dass es etwas gibt. Und das ist jetzt nicht nur eine Eigenschaft, die wir Christen erfunden hätten, sondern ist egal, ob du auch selbst Leute, die die auch diesen Glauben haben, dass es nichts gibt und dass wir eigentlich nur Tiere sind, sind doch eigentlich mal immer davon überzeugt, dass es Gut und Böse wirklich gibt und dass es nicht beliebig ist. Und das lässt sich eigentlich, ja, ohne eine Erklärung, dass jemand von außen wirklich gesagt hat, das ist böse, das ist falsch, kaum erklären. Ich glaube, dass diese Frage immer noch total wichtig ist und Leute bewegt. Was ist Schuld? Was ist böse? Was ist richtig? Und Jesus sagt ja hier, und hier geht es ja darum, in dieser Szenerie, jetzt will ich wieder in diese Thematik einsteigen, dass da ist eine Frau, die weiß sehr wohl, dass sie sehr, sehr viel Böses getan hat. Und deswegen liebt sie auch so viel. Und deswegen habe ich gedacht, es wäre gut, damit wir Jesus-mäßig unterwegs sind und so werden, dass Jesus uns loben kann, dass wir auch alle viel Böses tun. Ich habe heute Morgen 2 Kanister Altöl gekauft und habe sie in die Eschbachtalsperre reingeschüttet. Habe danach ein paar wehrlose Menschen verprügelt und habe beim Zähneputzen warmes Wasser laufen lassen. Und so denke ich mir, werde ich auch, ja, wer viel gesündigt hat, der liebt auch viel, sagt doch der Herr, oder? Und der den größten Bock geschossen hat, der die größte Sau ist, den selbst Gandhi verprügeln würde, der liebt vielleicht wirklich viel. Nein, das ist ja Blödsinn. Weil, das sagt Jesus ja gar nicht. Jesus sagt ja gar nicht, das größte Schwein unter euch ist der, der am meisten liebt. Das sagt er gar nicht. Okay, was wäre jetzt, wer ist denn der, der lobenswert ist? Ist es vielleicht der, der am meisten weiß, was gut und richtig ist? Der sich am meisten wirklich von dem Bösen fernhalten will? Das wäre jetzt eher eigentlich Simon. Simon ist ein Pharisäer. Pharisäer ist eine jüdische Gruppierung gewesen, die einen wirklichen starken Schwerpunkt darauf gesetzt haben, was ist gut und was ist böse. Und die haben gesagt, hey, gut ist, was im Gesetz Gottes steht. Das sind die 10 Gebote im Kern. Die 10 Gebote und die wollen wir halten. Und da gibt es ja so Leute, die sagen halt so, ach, die 10 Gebote, ja, wie kann ich irgendwie so leben, dass ich mich eigentlich nicht dran halte, aber doch irgendwie immer noch argumentieren kann, dass es okay in dem Fall die Ausnahme in Ordnung war. Ja, und die haben das so verglichen, die 10 Gebote sind wie ein schönes Blumenbeet. Und es gibt Leute, die laufen an diesem Blumenbeet immer so knapp dran vorbei und treten auf so 2 Schritte rein, ne, und sagen, ja, so richtig reingetreten bin ich ja nicht, nur so am Rand mal immer. Treten sie alles platt. Und die haben gesagt, die 10 Gebote ist wie dieses Blumenbeet. Und das ist irgendwie nicht in Ordnung, dass wir da irgendwie, eigentlich sollen wir da noch nicht mal am Rande drüber vorbeilaufen. Wir sollen das halten. Es soll heilig sein. Und denen ist aufgefallen, es ist wichtig. Moral ist wichtig. Es ist Unmoral, ist nicht die Lösung. Unmoral ist nicht die Erlösung nach dem Motto, es ist jetzt alles völlig beliebig, wir können es jetzt aufführen wie die Axt im Walde. Sondern nein, und sind auf die Idee gekommen, wir wollen nicht nur am Rand nicht drauftreten oder in der Mitte nicht drauftreten, wir bauen einen Zaun um diesen Garten, um dieses Beet. Wir machen 1 Kilometer Bogen um dieses Beet. Und haben gesagt, wir machen noch ganz viele Gesetze, damit da keiner drauflatscht. Wir wollen das halten. Wir wollen besonders leben. Gott ist besonders und wir wollen auch besonders sein. Wir wollen gut sein. Wir wollen seine Gebote halten und hatten angefangen, das immer ernster zu nehmen. Und vielleicht gab es auch so einen kleinen Battle. Der eine, der dann irgendwie, jeder hat es dann irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr übertrieben. Und die hatten unglaublich hohe moralische Maßstäbe. Aber Simon der Pharisäer ist ja gerade nicht der, der jetzt Jesus die Füße küsst. Er hat ihm sogar noch nicht mal Wasser gereicht, damit er sich die Füße waschen konnte. Das war so damals üblich, dass man halt irgendwie irgendwo, wo man angekommen ist, mit staubigen Füßen unterwegs war. Asphalt war ja noch nicht so richtig erfunden. Und dann konnte man sich erstmal so die Füße waschen und ging dann ins Haus. Und das, selbst das hatte er so ein bisschen vergessen, scheinbar. Er ist also nicht der, der gelobt wird. So gesehen können wir nicht sagen, der, der hohe moralische Maßstäbe hat, der ist es, der viel liebt. Also auch nicht. Jetzt haben wir schon Möglichkeit Nummer eins. Also die größte Sau, der größte Sünder ist nicht der, der besonders viel liebt. Der, der aber auch die höchsten moralischen Maßstäbe hat, ist auch nicht unbedingt der, der besonders viel liebt. Und ich glaube, dass der, der am meisten liebt, und jetzt nochmal die Originalworte von Jesus, ist der, dem viel erlassen wurde. Und ich glaube, dass dieses Thema relativ unabhängig von deiner Biografie ist. Wenn du jetzt hier wirklich so ein paar Geschichten zum Besten geben kannst, die, keine Ahnung, wo alle denken, so, ne, das hast du gemacht, hätte ich dir nie zugetraut, und dann, da, dann kam die Vergebung Gottes. Und du sagst, das habe ich irgendwie gar nicht. Ich bin irgendwie, ich hatte ein cooles Elternhaus, habe irgendwie immer gerne Hobbys gemacht, hatte eine coole Zeit irgendwie, und irgendwie so jetzt so die, jetzt irgendwas erzählen sollte, was so den anderen mal so richtig so das Entsetzen auf die Stirn bringt, fällt mir nichts ein. Oder angenommen, ja, vor einigen Jahren hatten wir eine Kindergottesdienstfreizeit. Okay, Kinder sind eine Sonderrolle. Und da hatten wir so irgendwie abends so einen Abend gemacht, da gab es so verschiedene Stationen, da konnten die Kinder vorbeilaufen und man konnte so geistliche Übungen machen. Und ein Junge kommt zu einer Station und fragt, was kann ich denn hier machen? Ja, hier kannst du Sachen auf den Zettel schreiben, wenn du mal irgendwas Doofes gemacht hast oder irgendwas, wofür du dich bei Gott entschuldigen willst, kannst du das da aufschreiben und dann verbrennen wir das hier. Und so vergibt dir auch Jesus die Schuld. Hm. Ja, hast doch sicher schon mal irgendwie was Doofes gemacht, oder? Oder irgendwo mal gelogen oder so? Nö. Ja, oder irgendwie war es mal frech oder so? Nö. Und dann das Kind, ja, dann kann ich jetzt weiterlaufen, oder? Halleluja. Ja, ich glaube, ey, super, wenn da nichts ist, ist doch super. Ist super cool. Aber ich glaube, dass selbst bei, Kinder haben eine Sonderrolle. Aber ich glaube, dass selbst dieses Kind, was, und ich glaube ihm das sogar, das wollte ich mal echt sagen, ich glaube ihm das wirklich, ich glaube nicht, dass das hier so der Hallodrian oberflächlich war, der einfach so, sondern ich glaube dir, nö. Ist doch mega cool, wenn deine Kinder- und Jugendzeit eher so war. Aber ich glaube, wem viel vergeben wurde, ich glaube, dass das fast unabhängig ist von dem, dass jetzt nicht die Berge deiner Schuld sozusagen, das ist jetzt sozusagen, ach, ich fühle mich so schuldig, weil ich nicht so viel Schuld habe. Nein, ja, sondern ich fühle mich nicht so als richtiger Christ, weil ich, ne, sondern wem viel vergeben wurde. Und das will ich mal so auch noch sagen. Es gab, es gibt so auch Zeiten als Christ, und die gab es auf jeden Fall bei mir, wo ich in der Bibel gelesen habe und mich hat am Anfang irgendwie auch interessiert, okay, wie liebt man denn als Christ? Mal so ganz praktisch. Was muss man denn tun, warum soll man nicht tun? Und ich habe immer die Sachen unterstrichen, die man so praktisch machen konnte. Also die man so direkt nachvollziehen konnte, nicht so die ganze Theorie dahinter und was weiß ich was alles. Ne? Sondern und dann sind mir viele Dinge aufgefallen und auch der Geist Gottes, der mir Dinge bewusst gemacht hat, wo mir wirklich das bewusst geworden ist und wo ich auch unter Tränen Gott um Vergebung gebeten habe. Und an diesen Punkt zu kommen, führt dazu, viel zu lieben. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt das Geheimnis ist, dass man immer quasi, dass es nur der Christ, der richtig Heilige ist, der quasi immer mit ein bisschen einer leichten, latenten Zerknirschtheit über sein eigenes Tun und so weiter dahergeht durchs Leben und immer wieder denkt, ja, ich bin ein Sünder. Das ist auch falsch. Dann hast du vergeben nicht verstanden, was es heißt, dass dir viel vergeben wurde. Und doch ist es so ein auf der einen Seite so zu durchs Leben gehen zu können wie der kleine Junge, dass wenn du das nächste Mal an so einen Stand vorbeikommst, wo du sagst, was kann ich denn hier machen? Ja, hier kannst du aufschreiben, welche Sünde du noch offen hast und du sagst, ich habe alles offen, ich habe alles geklärt, alles super. Das ist eigentlich, das wäre super. Das heißt Vergebung, dass die Sachen weg sind. Dass du auch nichts mehr hast, dass du an Ständen vorbeigehen kannst, wo du danach gefragt wirst und sagst, nö, ich habe alles, bei mir ist alles super. Kann ich jetzt vorbeigehen? Aber auch schon wissend, ich kann da vorbeigeben, weil mir echt viel vergeben wurde. Und deswegen kann ich viel lieben, deswegen kann ich gnädig sein zu anderen Leuten. Und das ist ein bisschen das Geheimnis. Das ist vielleicht auch so ein bisschen intellektuell nicht so eins zu eins zu verstehen, sondern ich glaube, man kann das auch hier so mit dem Herzen ein bisschen verstehen. Ein Leben zu führen ohne schlechtes Gewissen, befreit wirklich davon. Das war für mich auch einer so der Punkte, der dann irgendwie danach irgendwann mal gekommen ist. Eine Zeit lang habe ich mich sozusagen immer wieder neu bekehrt und nochmal bekehrt und nochmal bekehrt und hat immer gedacht, ich muss sozusagen wieder von Anfang anfangen, so irgendwie alles nochmal bekennen. Und bis mir irgendwann Jesus mal klar gemacht hat, so, wenn ich vergebe, dann meine ich das auch echt so. Also dann vergesse ich das, dann ist es weg. Und wenn du heute einen Bockmist machst, dann musst du halt noch heute mal den Bockmist klären, aber nicht wieder sozusagen bei deiner Geburt anfangen. Wobei ich jetzt nicht wüsste, was ich da falsch gemacht hätte. Ja, ich bitte schon mal die Band, dass ihr mit nach vorne kommt. Jesus sagt, dass wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Und wem nicht viel vergeben wurde, der liebt auch nicht viel. Ich glaube, dass so beides irgendwie dazugehört. Dass du weißt, wie viel der Jesus geschenkt hat, dass dir vielleicht auch diese Phasen dazugehören, wo dir jetzt mal wirklich Jesus mal den Spiegel vorhält, wo du selber nicht nur Opfer dieser Zeit warst, sondern auch Mittäter dieser Zeit warst. Und ich wünsche uns, dass wir ja so solche Christen sind. Die vielleicht sogar so sind wie diese Frau, die hier so lobend erwähnt wird von Jesus. Dass wir Jesus die Füße küssen können. Dass wir Jesus mit unseren Tränen im Gebet auch manchmal begegnen können. Und mit unseren Haaren diese Tränen wieder aufwischen. Ich weiß nicht, ob diese Redewendung jemandem an die Füße küssen, ob die daher kommt. Aber ich weiß nicht, ob ihr das so, wie häufig man das macht, jemandem anderen die Füße wirklich zu küssen. Das ist irgendwie was ganz Besonderes. Das ist etwas Außergewöhnliches. Ja, und ich glaube, dass das auch ein Bewusstsein, was uns vergeben worden ist, dass wir aus Gnade leben, würde dich auch weich machen anderen Menschen, würde dich weich halten anderen Menschen gegenüber und wird uns auf Kurs halten. Ich möchte gerne mit euch noch ein Abendmahl feiern. Wir nehmen immer ein bisschen auch das, was gerade da ist. Es ist jetzt kein Traubensaft, es ist Kirschsaft. Ich hoffe, dass jetzt da keiner, Entschuldigung. Es ist mir völlig wurscht, ob damit einer ein theologisches Problem hat an dieser Stelle. Dann lass, wenn du damit denkst, das ist kein richtiges Abendmahl, weil es jetzt Kirschsaft ist, dann lass den Kelch an dir vorbeiziehen und erzähl irgendeiner Parkuhr dein Leid. Aber wenn du auch sagst, Jesus, du hast mir viel vergeben, oder vielleicht ist das irgendwie auch wir merken, unser Herz wird vielleicht manchmal hart, vielleicht sind wir irgendwie die, wo Moral irgendwie so hoch geworden ist. Oder auch vielleicht auch das Gegenteil. Und ich meine, das ist ja nicht irgendwie das Problem unserer Zeit, dass wir jetzt hier umgeben sind auf der Arbeit von Pharisäern, die uns mit moralischen hohen Ansprüchen konfrontieren. Das Gegenteil der Fall. Aber ein weiches Herz zu haben. Und dass wir vielleicht auch irgendwie, wenn Lobpreis ist, dass wir eher so zu Jesus kommen wie diese Frau. Muss ja nicht immer so sein, dass jetzt alle nach vorne kommen und, keine Ahnung, hinterher Krono Martin und Martin hier stellvertretend für den Herrn irgendwie plötzlich an die Füße gehen. Aber doch, dass wir, ja, dass uns das irgendwie auch im Gedächtnis bleibt. Wir sind Leute, die genauso viel Schulden haben, die sie nicht hätten zurückzahlen können. Und trotzdem dürfen wir so leben, wie der kleine Junge, der sagt, Sünde ist nicht mein Problem. Ist überhaupt nicht mein Problem. Das finde ich irgendwie echt richtig geil. Das ist total gut. Nicole und Anne, könntet ihr vielleicht den Traubensaft und den Brot einmal holen? Wir stellen ihn einfach mal irgendwie da auf den irgendeinen der mittleren Stehtische. Und ich würde gerne einfach mal noch beten. Vater im Himmel, ich habe diesen Abschnitt hier aus dem Lukas-Evangelium gelesen und ein paar Sachen dazu gesagt und vielleicht war auch was Schlaues dabei. Herr Jesus, du hast diese Frau gelobt und hast gesagt, dass sie die Füße geküsst hat und damit nicht aufgehört hat. Sie hat die Tränen fließen lassen und sie hat deine Füße gesalbt. Und dass uns nicht irgendwie, für mich wird da deutlich, dass uns nicht irgendwie Moral alleine rettet. Dass uns auch nicht Schuld irgendwie, dass wir Schuld anhäufen, dass das jetzt der wahre Heinrich ist. Aber dass deine Vergebung einfach total super ist. Danke, Herr, dafür, dass wir leben können, ohne schlechtes Gewissen. Dass wir den Himmel vor uns haben, dass wir uns nicht quälen müssen mit schlechtem Gewissen, sondern dass wir sofort zu dir kommen können. Dass wir uns nicht irgendwie an, keine Ahnung, irgendwie bei Petrus oder bei irgendwelchen Engeln irgendwie an der Pforte aufhalten müssen und lange diskutieren, bevor wir zum Chef können, sondern dass wir direkt durchrennen können. Und danke, dass uns echt viel vergeben wurde. Und danke, Herr, dafür, dass das jetzt auch gar keine Botschaft ist, die irgendwie, Herr, die kann traurig machen. Aber die eigentlich sollte die uns im Endeffekt eigentlich mega, mega froh machen. Dass wir einen gnädigen Gott haben. Dass wir selber gnädig sind. Und dass wir den Himmel vor uns haben, völlig unverdient. Amen.